Seine liebevolle Zuwendung. In den letzten 2, 3 Sonntagen habe ich schon darauf hingewiesen, Gottes Macht zeigt sich in der Schöpfung. Von den kleinsten Viren an bis zum großen Universum. Die Schöpfung, die so lange erhalten bleibt, bis Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Gottes Macht zeigt sich, so habe ich letzte Woche ausgeführt, in seinem Eingreifen. Manchmal in fürchterlicher Art und Weise eingreifen zum Gericht und manchmal eben in besonderer, heilsvollen und hilfreichen Art und Weise. Ja, und heute geht es eben um seine Macht, die sichtbar wird in seiner liebevollen Zuwendung in das Leben von einzelnen Menschen hinein. Und so wollen wir uns das mal anschauen, wie das so war zur Zeit des Alten Testamentes. Ich habe bei den vielen, was man da herausnehmen kann, einfach nochmal 4 Beispiele herausgenommen, wie Menschen das erlebt haben. Der erste, auf den ich aufmerksam machen will, ist der Jakob. Die Voraussetzung seines Lebens waren echt schwierig. Von Anfang an seiner Schwangerschaft gab es Schwierigkeiten. Es brauchte, und es war so, besonderes Gebet von seinem Vater, dass er überhaupt kam. 20 Jahre waren seine Mutter und sein Vater verheiratet miteinander, bis seine Mutter endlich schwanger wurde mit ihm. Und dann war gleich noch ein anderer Kerl dabei. So ein Zwilling. Wir lesen, es gab schon Streit im Mutterleib. Und die Rebekka als Mutter fühlte das, merkte das, hat gebetet, hat zu Gott geschrien, sagte, was ist hier mit mir los? Warum jetzt? Erst 20 Jahre gar nichts und jetzt so diese Schwierigkeiten in der Schwangerschaft. Und Gott hat zu ihr in dieser Situation geredet und hat ihr eine, denke ich mal, hilfreiche Anweisung gegeben, ob sie sie verstanden hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber er sagte, es geht hier um 2 große Völker, die jetzt gerade in dir eben am Werden sind. Und die werden aufwachsen und werden sich streiten miteinander ihr Leben lang und danach. Und wir heute, 2021, kriegen das mit, dass die Nachkommen dieser beiden im Streit miteinander liegen und sich heute und gestern bekämpft haben und bekämpfen. Als es zur Geburt kam, hat er als Jüngere gedacht, ich krieg dich. Und hat sich festgehalten an der Ferse seines Bruders. Interessante Beobachtung. So ein Detail, dass sowas passiert und passieren kann. Für Esau und für Rebekka waren diese Jungs Wunschkinder. Das verstehe ich. Aber was blöd war, und mancher von euch kann das nachvollziehen, ist, dass wenn dein Vater eben einen der Kinder besonders liebt oder die Mutter eins der Kinder besonders liebt, da kannst du als Kind nichts dafür. Als meine Mutter jetzt im Januar gestorben ist, haben wir ja als Geschwister unsere Trauer miteinander verarbeitet, indem wir alle 14 Tage uns per Zoom getroffen haben und darüber geredet haben. Und eins davon, was wir gesagt haben, ist, dass wir alle 5 es so erlebt haben, dass unsere Mutter uns gleich geliebt hat. Was ist das für ein Geschenk? Beim Jakob war das anders. von seinen Voraussetzungen her in der Familie. So viel zu seiner Vorgeschichte. Er betrügt dann seinen Bruder. Und das wird so ernst zwischen den beiden, dass seine Mutter ihm sagt, hey, ich glaube, es ist besser, du haust ab. Und ich habe eine Idee für dich. Geh mal weit weg zu meinem Bruder. Vielleicht geht es dir da besser als bei deinem Bruder. Wow. Es war das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben. Und er ist weg. Aber warum ich dieses Beispiel erwähnt habe, ist, dass diesem Kerl, der auf der Flucht ist, der seine Mama verlassen muss, der auf unbekannten Wegen ist, dieser Kerl erlebt die Zuwendung Gottes. Er schläft irgendwo draußen und Gott begegnet ihm im Traum. Und er sagt ihm, ich bin dein Vater. Klammer auf, dein Vater hat dich nicht so geliebt wie dein Bruder, Klammer zu. Ich bin dein Vater. Ist doch unendlich tröstlich, wenn man so aufgewachsen ist und das mitkriegt. Gott ist da, auch wenn ich nicht so geliebt wurde von meinem Vater oder von meiner Mutter. Ich bin da, ich werde dafür sorgen. Und wenn du zurückkommst, hier an dieser Stelle, dann wirst du es erkennen und merken. Ich habe dich getragen, jetzt weg und dann wieder nach Hause. Jona, Kerl, der mit Gott gelebt hat, das glaube ich. Und der an einer Stelle dann sagte, nee, was Gott jetzt vorhat, das will ich nicht. Ich mag das nicht, dass Gott die anderen Menschen auch liebt. Ist schon eine Herausforderung, wenn man damit wirklich konfrontiert wird, ob man Rassist ist. Ob man andere Menschen eben nicht so liebt wie einen selber. Und ich stehe hier und gebe zu, dass es durchaus Volksgruppen gibt, zu denen ich nähere und innere Beziehung habe und es andere gibt, mit denen ich es nicht so gut kann. Es ist unterschiedlich, ja. Jona hatte nichts und wollte nichts zu tun haben mit den Menschen in Ninive. Aber Gott hat ihn gesehen, obwohl er so war, obwohl er Vorbehalte hatte anderen gegenüber. Und ist ihm liebevoll begegnet, hat ihm mal eben einen Wal geschickt, um ihn zu erretten. Wow, what a special way, also wirklich. Ja? Dass der das überlebt hat, diesen Sturm. Und dann ist er nach Ninive gegangen. Und dann hat er getan, was Gott gesagt hat. Dann hat er sich gewundert, dass das, was er gesagt hat, Auswirkungen hatte bei den Leuten. Und dann saß er, hat sich außerhalb der Stadt hingesetzt und hat gedacht, und ich beobachte jetzt, wie diese Stadt zugrunde geht. Menschliche Gedanken, ne? Und was mir jetzt eben aufgefallen ist in diesem Zusammenhang, wie Gott sich ihm zuwendet, Gott sagt, ach, dem will ich einfach was lehren. Und dann saß der gute Kerl da am Rand der Stadt und es war heiß. Und Gott lässt in einer Nacht so einen Rizinusstrauß wachsen. Einer, der eben Schatten birgt und gibt. Und der Jona wird am nächsten Morgen wach und erlebt, wow, super. Und es war ein ganz besonders heißer Tag, der dann kam. Ein heißer Ostwind kam. Ich bin einmal in Israel gewesen, in meinem Leben als 13-Jähriger, und es war gerade in so einer Woche, in der der Ostwind kam. Eizer war das heiß da. Und der Jona sitzt und er erlebt Schatten und er freut sich. Und er legt hin und denkt, okay, heute ist die Stadt nicht untergegangen, warten wir nochmal einen Tag und morgen, und am nächsten Morgen wacht er auf und der Baum ist welk. Nichts mehr mit Schatten. Und wie der Jona so ist, ärgert er sich darüber. So was von menschlich, ne? Und Gott sagt zu ihm, hey, mein lieber Jona, guck mal, du ärgerst dich jetzt. Ne? Du ärgerst dich wegen eines Baumes. Du hast nichts getan, dass dieser Baum wachsen konnte. Sicher war besonders schneller Wachstum. Ja, war ein besonderer Baum. Ja. Du hast nichts getan, Jona. Aber der Baum tut dir leid. Oder tust du dir leid? Du tust dir leid, ja. Weil du jetzt nicht das Angenehme erleben darfst, des Schatten. Hey Jona, sollte es mir nicht leid tun um die vielen Menschen, 120.000 Menschen und das Vieh, was eben dort in Ninive lebt? Gott wendet sich ihm liebevoll zu und sagt, hey, meine Liebe, die gilt dir. Aber der gilt den anderen Menschen auch. Ich habe an Hannah gedacht. Wir begegneten ihr in ihrer Not. Sie wurde geliebt von ihrem Ehemann, ja. Aber verspottet und gedemütigt von dessen anderer Frau, Peninna. Es ist sicherlich eine andere Zeit, in der sie gelebt haben. Es ist sicherlich die Frage, ob man jetzt ein Kind gebärt ins Leben hinein oder nicht. Wie viel das einem im Leben ausmacht oder nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es von der Gesellschaft her wirklich gar kein Problem ist, ohne Kinder aufzuwachsen. Aber es ist für manche ein Leiden. Meistens ein nicht gewähltes Leiden. Was macht Hannah? In ihrer Not betet sie. Und ihre Not ist so groß, dass sie Gott etwas verspricht und sagt, wenn ich eben ein Kind bekomme und einen Sohn bekomme, ich möchte ihn nur bekommen, aber er soll dein sein. Ich gebe ihn dir gleich hin. Nach außen hin hat sie keine gute Figur abgemacht, gespielt dort am Tempel, als sie so gebetet hat, gefleht hat, ihr Leben hingelegt hat vor Gott. Der Eli trifft sie dort und er schimpft mit ihr. Aber sie sagt ihm auch ganz offen, wie es um ihr Herz ist. Sie steht ihm, dem hohen Priester, entgegen und traut sich, ihm zu sagen, dass er falsch denkt im Augenblick. Sie zeigt Rückgrat und sagt, es geht mir schlecht, du hast mich falsch eingeordnet und eingeschätzt. Und dann gibt er ihr den Zuspruch und sagt, der Herr wird dir geben, worum du gebeten hast. Und sie geht nach Hause und sie hat Freude. Von dem Moment an. Und sie kann wieder essen. Und als sie dann wieder nach Hause gegangen sind, wurde sie schwanger. Und sie gebiert diesen Sohn Samuel. Eine Liebeszuwendung Gottes in ihr Leben, dass sie diesen Sohn bekommen hat. Und dann noch kurz zu diesem Samuel. Man könnte vieles erzählen aus seinem spannungsvollen und wunderbaren und seinem verantwortungsvollen Leben. Aber worauf ich aufmerksam machen will, ist auf diesen Punkt, dass er erlebt, obwohl er anders denkt und obwohl er weiß, Gott will es anders, kriegt er mit, Gott wendet sich, Gott hört auf den Wunsch der Menschen. Die liebevolle Zuwendung Gottes. Gott geht auf den Ruf der Menschen in seinem Umfeld ein, obwohl Gott es eigentlich nicht so gewollt hat. Sie hatten nach einem König gerufen. Und Gott hatte gesagt, ich bin euer König, ihr braucht es nicht. Aber sie wollten es. Und dann hat Samuel ihnen im Auftrag Gottes zugesagt, okay, ist gut, ihr müsst nur wissen, was ihr euch da wünscht. Ihr wünscht euch was, ihr kriegt es, aber habt ihr wirklich überlegt, was ihr euch wünscht? Klammer auf, ist ja so eine Frage auch, ne? Manchmal bei Kindern merkt man das, was sie sich wünschen, und man hat als Erwachsenen einen Überblick und weiß, dass das eben nicht gut ist. Manchmal hat man auch den Eindruck, man weiß als Mama, was nicht gut ist für das Kind, aber es ist doch gut. Das sind dann wieder die andere Situation. Aber jetzt Klammer zu. Samuel erlebt Gottes Zuwendung zu dem Volk. Gott gewährt dem Volk ihren Wunsch. Zur Zeit des Alten Testaments. Ich will es noch ausführen am Beispiel von Maria und Josef. Sicher, es sind ganz besondere Leute. Ja. Es ist wirklich eine einmalige Berufung und Aufgabe, die Maria hatte. Aber genau darin zeigt sich auch Gottes Zuwendung zu ihr und zu allen Menschen. Sie erlebt einen Besuch des Engels, damit sie weiß und versteht und aushalten kann, das, was eben passiert in ihrem Leben. Auch der Josef erlebt Träume, in der oder durch die Gott sich ihm zuwendet. Und Josef weiß, was Gott will und was er aushalten kann. Einmal an dem Punkt, dass der im Traum ihm gesagt wird, halt an dieser Frau fest, eine bessere kriegst du nicht. Du bist für diese Frau da. First Gentleman. Auch wenn deine Frau die Wichtige für die Welt sein wird. Du bist an ihrer Seite und du hast diese Aufgabe. Bleib bei ihr. Und später, als sie in Bethlehem sind, wieder den Traum. Jetzt geh, macht euch auf, verliert keine Zeit und geht ab ins Ausland. Ich habe da gar kein Arabisch gelernt. Mach nichts, geh. Gott wendet sich ihm zu im Traum. Für die Maria ist eine Zuwendung Gottes auch in ihrer schwangeren Tante. Und die ersten 6 Monate ihrer eigenen Schwangerschaft verbringt Maria bei ihrer Tante. Kann man lange darüber sprechen, warum das wohl so nötig war oder gut war, aber es war so. Und von ihr hat sie sicherlich gelernt. Ein Mensch, ins Leben hineingestellt von Gott. In Umständen, damit Maria sie verstehen kann und Verständnis erlebt. Gott wendet sich ihr zu durch einen Menschen. Und dann gibt es eben auf dem Weg persönliche Anweisungen im Leben dieser beiden. Inmitten von politischen Anordnungen und Ungewissheiten Gottes Zuspruch. Geht nach Ägypten und ich werde euch sagen, wann ihr wieder zurückkommt. Gottes Reden hinein in die großen politischen und wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krisen. Redet Gott zu dir? Ich will auch noch und kann ja nicht anders, als eben auf Jesus zu sprechen kommen. Gottes liebevolle Zuwendung zu den Menschen und zu uns, indem er Jesus in diese Welt schickt. Sichtbar. Dadurch, dass Gott Mensch wurde. Fleisch und Blut. Damit wir Menschen verstehen und auf dieser Basis vertrauen können. Jesus ist unterwegs zu allen. Er tritt auf in der Öffentlichkeit. Das fängt schon bei seiner Geburt an. Da gibt es eben kosmische Herrlichkeiten zu beobachten, weit weg im Orient. Und dann eben an den Tagen oder am Tag der Geburt, dort bei Bethlehem. Sicher, das ist nicht überall in die Welt übertragen worden zu der damaligen Zeit. Aber das ist eine Öffentlichkeit gewesen, die sichtbar machte, hier ist was ganz besonders. Mit positiven und mit negativen Begleiterscheinungen. Als die guten Männer aus dem Osten kamen und beim Herodes anklopften und sagten, hier, zeig mal, wir sind interessiert und wir wollen anbeten und er den Schreck kriegt und dann eben sie nach Bethlehem schickt und sie dann eben gehen nach Hause, ohne bei ihm vorbeizukommen. Da sagt er, hey, da muss ich was tun. Und es gibt schreckliche Auswirkungen für die Familien in Bethlehem und Umgebung, die in der Zeit einen Sohn hatten, der bis zu 2 Jahre alt war. Öffentlichkeit. Positiv und negativ. Als Jugendlicher war Jesus im Tempel. Sein erster Tempelbesuch mit 12 Jahren. Und eine Öffentlichkeit bekam er dort, weil man so erstaunt war über sein Auftreten und das, was er sagte. Und dann blieb er gleich noch 3 Tage da und hat diskutiert mit denen, die ja, zur großen, hohen Öffentlichkeit gehörten. Und dann sein öffentliches Erscheinen. Im ganzen Land, in vielen Orten, in den unterschiedlichsten Synagogen. Er hat manchmal gesagt, ich kann jetzt hier nicht bleiben, ich kann nicht noch zusätzlich den Leuten helfen, ich muss weiter, ich muss den anderen Leuten auch begegnen. Ich bin nicht gebunden an einen Ort. Nikodemus gegenüber sagt er dann mal in einem Gespräch, ja, es ist Gottes Liebe, zu der ganzen Welt, dass er seinen Sohn sendet, damit alle Chinesen, die an ihn glauben, und alle anderen Menschen auch, gewonnen werden, gerettet werden und nicht verloren gehen. Er macht es deutlich, indem er unterwegs war und die Ausgestoßenen gesehen hat. Er sieht die Blinden und er heilt sie. Er sieht die Einsamen. Auch den Einsamen am Teich. Der hat ein großes Umfeld von Leuten. Aber inmitten der Leute war er einsam. Und Jesus sieht ihn. Denkt ihr, das ist anders heute? Er sieht die Leidenden. Er geht auf die Bitte des Jairus ein und sagt, ja, ich komme mit dir nach Hause. Und er weckt seine Tochter wieder zum Leben. Und er sieht, weil er gerade eben mit seinen Jüngern unterwegs ist, diese Witwe in dieser einen Situation, die dann noch ihren einzigen Sohn verloren hat. Und er greift liebevoll ein in ihr Leben. Er sieht die Diskriminierten, den Zachäus. Weil man ihn kannte, wollte man ihm nicht helfen. Hat man ihm keinen Zugang gegeben ins Stadion, sondern hat ihn nach hinten gedrückt. Aber pfiffig wie er war, hat er eben doch einen Weg gefunden, um über den Zaun zu gucken. Und Jesus sieht ihn, den älter gewordenen Herrn, dort oben im Baum. Und sagt, ich will zu dir. Er sieht die Ehebrecherinnen, von der Gesellschaft abgeschriebenen, ausgestoßenen. Und er sagt zu der einen, die befürchten musste, dass an dem Tag ihr letzter war, er sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Indem er ihr sagt, geh hin und muss ja nicht wiederholen, macht er deutlich, dass es ihm nicht gefällt, was sie getan hat. Aber er sieht sie und er verurteilt sie nicht. Jesus beruft normallos, ganz normale Leute aus dem Leben. Wenn man sich die 12 Männer anschaut, die so in seinem engsten Arbeitskreis waren, dann kann man eigentlich nur staunen, wie unterschiedlich diese Leute waren von ihrer gesellschaftlichen Situation her, von ihrer parteipolitischen Situation. Die politisch engagiert waren, und die damit gar nichts zu tun hatten. Und die etabliert waren in ihren Handwerkerberufen. Und denen, die als Zöllner gearbeitet haben. In einer Situation, in der sie nun wirklich nicht von allen geliebt waren und sich zumindest viele von ihnen am Rande des Legalen eben aufgehalten haben. Ganz normale Leute. Keine Heiligen. In dem Sinne, wie wir es manchmal so verstehen. Weil sie alles gut gemacht haben, deshalb hat er sie gerufen. Nee. Ganz normale Leute. Er übergibt ihnen Verantwortung. Er beauftragt sie, die Menschen mit Fehlern. Das zeigt seine liebevolle Zuwendung. Ich lese uns anderthalb Verse aus 2. Korinther 5, 14b und 15. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Seine Jünger, damals. Das ist der Übergang zu dem Punkt, er stirbt für alle. Keiner ist zu gut. Keiner ist zu gut. Und keiner ist zu schlecht. Jetzt lese ich ein paar Verse aus Römer Kapitel 5, ab Vers 15 bis 19. Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit der Sünde Adams vergleichen. Denn durch die Sünde des einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber erfuhren wir in überreichem Maße Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Man kann also die Erlösung durch Christus und die Sünde Adams nicht auf eine Stufe stellen. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde Adams die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähligen Sünden den Freispruch. Hat aber der Ungehorsam eines einzelnen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt? Um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und einmal mit ihm herrschen? Es steht also fest, durch die Sünde eines Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Er starb für alle. Gottes Zuwendung in Christus. An uns und an alle Menschen, die vor uns lebten und die mit uns leben und die nach uns leben. Ein kurzer Schluss. Sind wir bei uns, bei dir, bei mir. Hast du seine Zuwendung erfahren? Viele. Viele haben seine Zuwendung erfahren. Besondere Situation in unserem Leben. Der Bewahrung. Vielleicht in einem Traum. Vielleicht durch erhörtes Gebet, tiefes Vertrauen. In Situationen, in denen man am Ende war und dann ein befreiendes Eingreifen, was prägt ein ganzes Leben lang. Wenn du es nicht erfahren hast, dann lade ich dich heute ein, dass du ihn bittest um Eingreifen und um Verständnis, dass du ihn verstehen kannst, hast du seine Einladung angenommen? Ja, viele haben seine Einladung angenommen, sei es als Kind oder als Jugendlicher oder als Erwachsener. Aus positiven oder sehr negativen Umständen. Seine Einladung, seinem Wort zu vertrauen. Wenn nicht, dann sage ich dir zu, es ist nicht zu spät. Es ist noch Zeit. Du lebst noch. Seine Beauftragung erlebt. Ich glaube, viele haben durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist Beauftragung erlebt. Und damit meine ich jetzt nicht Beauftragung in einen vollamtlichen Dienst, sondern in seine Nachfolge. Und da, wo man lebt. Zu reden, zu leben. Als sein Beauftragter in dieser Welt. Mit den Begabungen und Fähigkeiten, die man hat. Und es ist wichtig und gut, wenn wir weiterleben mit der Bitte im Herzen und auf der Zunge: Rede, Herr, denn ich höre. Ich bin bereit für deine Beauftragung in dieser Welt, in meinem Alltag, heute an diesem Tag und was in dieser Woche kommen mag. Sprich, lieber Vater, ich will hören und handeln. Gott hat sich offenbart und Gott will sich zeigen, dir zeigen, in seiner liebevollen Zuwendung. Und wir wollen es erwarten, dass er tut, auch wenn wir schon 66 Jahre alt geworden sind oder 86. Amen.